Also wenn diese Maßnahme so toll und so effektiv wäre, dann müsste man ja sagen, okay, da geht jetzt signifikant die Kriminalität in diesen Bereichen runter und dieser signifikante Rückgang in diesen Kriminalitätsbereichen, der rechtfertigt dann auch diesen massenhaften Grundrechtseingriff. Aber es bleibt ja immer gleich, weil da gibt man viel Geld aus, man greift in Grundrechte ein und man ist aber dann am Ende des Tages nicht in der Lage, konkret zu sagen, was es überhaupt bringt.
Rechter Krempel heißt AfD oder auch schon CDU?
AfD, ja, CDU kann man in Berlin auch nicht wählen. Aber wer der Meinung ist, CDU wählen zu müssen, kann das natürlich tun. Ne? Aber ich sag mal, wenn man sich irgendwie Frank Henkels Performance als Innensenator anguckt, aber auch Thomas Heimanns Performance als Justizsenator oder Mario Chayas Performance als Senator für Gesundheit und Soziales. Also wer nach der Performance noch CDU wählt, der ist wohl Überzeugungstäter.
So, eine neue Folge Junge Naiv mit einem jetzt schon altbekannten Gast. Kannst du dir mal vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Christopher Lauer.
Was machst du, Christopher?
Ich bin Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses.
Was machst du da?
Ich bin Innenpolitiker.
Warum das?
Ja, weil mir Innenpolitik Spaß macht, weil ich das sehr interessant finde und weil es da im Wesentlichen ja auch darum geht, was zum Beispiel die Polizei so macht. Und ja, das finde ich halt ein sehr interessantes Thema und deswegen kümmere ich mich seit 2011 im Berliner Abgeordnetenhaus um Innenpolitik.
Für welche Partei bist du da?
Ich bin parteilos. Ich war früher mal in der Piratenpartei und jetzt bin ich parteilos, weil ich 2014 ausgetreten bin.
Bereust du das?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin jeden Tag der Meinung, dass das eine sehr gute Entscheidung war.
Gut, aber wir wollen nicht über die Piraten reden, sondern über die Polizei in Berlin.
In Berlin.
Läuft da alles super?
Nein.
Warum nicht?
Ja, also aus verschiedensten Gründen. Also einmal wegen der Frage, was die Polizei so alles kann, ne? Und dann aber auch, wenn man sich die Frage stellt, ist die Polizei eigentlich auf dem neuesten Stand, was Ausbildung angeht, was Technik angeht und auch was jetzt zum Beispiel Schießstände angeht.
Dann fangen wir mal an mit, was kann denn die Polizei alles? Kann sie zu wenig, zu viel?
Ja, in meinen Augen kann sie zu viel, weil ich fand das jetzt immer ganz witzig, so diese ganze Debatte um NSA und Überwachung der Geheimdienste. Wo es natürlich einen Aufschrei gab und die Leute gesagt haben, ah, das ist ja furchtbar, was die alles können. Und wenn man sich anguckt, was eine ganz normale Landespolizei im Zusammenspiel mit der Staatsanwaltschaft machen kann an Überwachungsmaßnahmen, dann ist es schon ziemlich krass.
Bitte erzähl.
Ja, also da gibt es einmal die ganz profane Telefonüberwachung, also dass das Gespräch, was du führst, tatsächlich abgehört wird.
Wann kann mein Telefon abgehört werden?
Ja, das ist halt in der Strafprozessordnung geregelt, wann eine Telekommunikationsüberwachung angeordnet wird. Ja? Beziehungsweise, das ist halt auch krass, kann die Polizei diese Maßnahme auch aus Gründen der Gefahrenabwehr ohne einen richterlichen Beschluss machen. Das ist aber, der Staatsschutz kann das, aber das passiert nur äußerst selten, hoffe ich. Und dann kann halt eben im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung noch eine sogenannte stille SMS verschickt werden oder auch ein sogenannter Stealth Ping. Und damit kann dann ein...
Du sollst keine Fremdwörter benutzen.
Ja, dann das stille SMS, ich habe ja beide Wörter genannt. Und mit der stillen SMS kann dann die Polizei gucken, wo sich ein Mobiltelefon befindet.
Aber das weiß man doch. Also so leicht ist das da auch nicht, habe ich mal gelernt. Also eine Polizei kann sehen, in welchem Funkturm, also in welchem Umkreis ich gerade bin. Aber können die genau wissen, wenn die mir jetzt hier eine stille SMS schicken oder
ja.
Dir,
ja.
Dann wissen die sofort, dass wir jetzt hier in einem Café sitzen.
Nee, das wissen die natürlich nicht, aber die können halt den also den Ort, wo du dich aufhältst, können die schon relativ genau bestimmen. Weil es halt gerade in einer Stadt wie Berlin ja relativ viele Funkmasten gibt. Es ist ja nicht so wie irgendwo in Brandenburg, wo du irgendwo pro Quadratkilometer eine Funkzelle irgendwie hast oder so, sondern hier in Berlin hast du ja sehr, sehr, sehr viele Funkzellen und das ermöglicht halt dann eben der Polizei schon im Zweifelsfall das Mobiltelefon relativ genau zu orten. Und was man halt nicht vergessen darf, ist, es entstehen natürlich auch Bewegungsprofile. Ne? Also wenn du das den ganzen Tag über machst und du dann halt die Polizei halt über den Tag verteilt nachvollziehen kann, wo hat sich eine Person entlang bewegt, dann ist natürlich die Möglichkeit da herauszufinden, okay, wo arbeitet diese Person, wo wohnt diese Person, beziehungsweise wo hält sie sich auf, wenn du dann irgendwie siehst, okay, diese Person ist jeden Mittwoch in der Dialyseklinik oder so, dann kannst du halt auch heraus, siehst du halt auch, okay, diese Person hat eine chronische Krankheit und so weiter und so fort. Also du kannst halt mit dieser stillen SMS schon relativ ein relativ grobes bis feines Profil über eine Person machen. Und der große Spaß ist, dass es im Moment noch immer strittig ist, ob es für diese stille SMS überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt. Weil
die machen was, wo keiner weiß, ob das eventuell illegal sein könnte?
Ja, also oder anders. Also es ist halt so, es gab mal irgendwann in den frühen 2000ern einen Prozess, wo die Polizei halt von Vodafone damals, ich glaube damals war das dann noch D2 oder so, die wollte auf jeden Fall die Bewegungs- oder die Funkzellendaten haben von einem Telefon, was sie überwacht haben. Also die wollten halt wirklich wissen, in welchen Funkzellen war denn dieses Telefon überall drin. Und da hatte sich dann Vodafone damals geweigert, die Standortdaten rauszugeben. Und dann hat das Gericht aber gesagt, nein, ihr müsst diese Daten rausgeben, weil das sind ja Daten, die quasi beim natürlichen Gebrauch des Mobiltelefons anfallen. Ja, also du gehst so mit deinem Mobiltelefon durch die Stadt, das Mobiltelefon lockt sich in verschiedene Funkmasten ein.
Das ist natürlich.
Das Mobiltelefon in der freien Laufbahn, so ja, wie es so auf dem Feld steht,
in der Wildnis,
wie es so aufwächst und groß wird. Und aus dieser Gerichtsentscheidung leiten die Behörden ab, dass es ja legal ist, Standortdaten von einem Mobiltelefon zu erhalten. Und das ist halt in meinen Augen halt eine sehr gewagte Interpretation des Urteils, weil damals dieser Stealth-Ping oder diese stille SMS noch gar nicht als Ermittlungsmethode zur Verfügung stand. Und sie ist ja was anderes, weil da werden diese Standortdaten künstlich erzeugt. Ja, also da werden jetzt nicht die Standortdaten
abgerufen,
so wie die da sind, sondern es werden künstlich welche erzeugt. Und das ist in meinen Augen natürlich schon nochmal ein qualitativer Unterschied, weil dadurch können natürlich Bewegungsprofile irgendwie entstehen, die so in dieser Genauigkeit möglicherweise nicht entstehen, wenn du nur die normalen Daten nimmst, die beim Telefon anfallen. Und deswegen ist es strittig, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage für die stille SMS gibt. Wird aber trotzdem gemacht.
Und seit 2011 hat sich das nicht klären lassen?
Ja, doch. Also es ist halt so, dass es in puncto parlamentarische Kontrolle sieht es da natürlich nicht so besonders gut aus, weil die Behörden immer ein Problem damit haben, wenn ein Abgeordneter der Meinung ist, dass er dort seinen parlamentarischen Kontrollrechten nachgehen möchte.
Kennst du da jemanden?
Ich kenne da jemanden. Und das fing so an, dass ich schriftliche Anfragen gestellt habe. Ja, wie viele stille SMS verschickt ihr denn überhaupt? Auf die erste Anfrage konnte nicht geantwortet werden. Auf die zweite Anfrage dann schrieb die Polizei bzw. die Berliner Innenverwaltung ohne Spaß, aufgrund des gestiegenen Interesses wären sie jetzt nochmal die Abrechnungsdaten durchgegangen. Und über die Abrechnungsdaten könnten sie jetzt rekonstruieren, inwieweit wie viele stille SMS sie pro Jahr verschickt haben. Über die Abrechnungsdaten. Das Problem ist, dass wenn dir jetzt jemand sagt, wir haben 2010 120.000 stille SMS verschickt, dann kannst du mit dieser Information erstmal relativ wenig anfangen, weil es geht ja auch darum, bei welchen Straftaten Ja, in was für Verfahren genau und wie viele stille SMS wurden da verschickt? Also es ist
pro Person mäßig, ne? Also
genau,
es ist könnte ja bedeuten, es wurden 120.000 verschiedene Menschen geschickt oder halt 1.000 Stück an 120 Personen.
Ganz genau.
Oder 120.000 an Christopher Lauer.
Genau, das ist alles möglich und ohne eine genaue Aufschlüsselung zu haben, auch insbesondere bei welchen Delikten das eingesetzt wird, ist es halt relativ unmöglich, als Abgeordneter irgendeine qualifizierte Aussage darüber zu treffen, ob diese Maßnahme denn jetzt überhaupt geeignet ist für die Strafverfolgung und nicht oder nicht. Und das ist halt interessant. Also wir haben halt auch im Ausschuss, im Innenausschuss darüber gesprochen. Da meinte der Polizeipräsident damals, ja, das sei eine wichtige und unverzichtbare Ermittlungsmethode. Das sagen die immer bei allen Überwachungsmaßnahmen. Wichtig und unverzichtbar und braucht man ganz dringend. Und dann meinte ich so, ja gut, aber wenn das so wichtig und unverzichtbar ist, dann mach doch einfach mal irgendwie eine Strichliste oder sonst irgendwas, wie viele stille SMS ihr in einem Fall verschickt, damit für die Öffentlichkeit und auch für das Parlament nachvollziehbar ist, ob das denn überhaupt was bringt. Weil es ist nach wie vor ein Grundrechtseingriff und es ist eine verdeckte Überwachungsmaßnahme und da muss man natürlich als Parlament auch in der Lage sein, nachzuvollziehen, wird es verhältnismäßig eingesetzt oder nicht. Und wenn ich es überhaupt nicht überprüfen kann, dann steht für mich die ganze Maßnahme zur Disposition, weil wenn ich es nicht überprüfen kann als Abgeordneter, dann kann ich halt auch nicht Missbrauch überprüfen. Ja? Und Missbrauch ist bei solchen Maßnahmen natürlich immer möglich. Und das ist halt, wie gesagt, schwierig. Der Polizeipräsident meinte, nein, wenn wir da jetzt anfangen, irgendwie eine Strichliste zu machen und so, das wäre ja vom ganzen Aufwand her, das wäre ja alles viel zu schwierig und so. Und das könnte man nicht machen, dann würde die ganze Maßnahme ja obsolet werden. Da meinte ich halt so, ja, also Entschuldigung, aber da müssen Sie sich jetzt mal entscheiden. Entweder ist es irgendwie eine total wichtige Maßnahme, die man immer, immer braucht, oder sie wird schon in dem Moment nutzlos, indem man anfängt, eine Strichliste zu führen, darüber, wie viele SMS man verschickt, in welchen Fällen. Das fand ich alles irgendwie ein bisschen sehr schräg.
Weil die ging es darum, quasi die Polizei behauptet, es ist total wichtig und es ist total notwendig und ihr sagt dann, ja, dann beweist uns das doch.
Genau, und dann sage ich so, ja gut, also wenn das so wichtig ist und so dringend gebraucht wird, dann will ich als Abgeordneter das wenigstens überprüfen, weil, wie gesagt, es einen Grundrechtseingriff darstellt. Und das Lustige ist, dass ich natürlich mehrmals dann immer wieder Anfragen gestellt habe dazu. Erst jetzt im Januar wieder eine zur stillen SMS. Hab dann nochmal gefragt, ob es in irgendeiner Form eine Auswertung mal gibt oder so. Dann hat der Senat wieder geantwortet, nein, nach Strafprozessordnung sei man nicht dazu verpflichtet, eine Auswertung zu erstellen. Das hätte mich schon misstrauisch machen müssen, weil das ja eine überspezifische Antwort ist. Und im Rahmen einer anderen Akteneinsicht, die ich durchgeführt habe, da ging es um die stille SMS, aber auch um die Funkzellenabfrage, das ist eine andere Überwachungsmaßnahme, fand ich heraus, dass die Berliner Polizei im Jahre 2015 für den damaligen Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ein halbes Jahr die Maßnahme der stillen SMS ausgewertet hat. Und dann hätte man natürlich diese Auswertung mal im Parlament übermitteln können.
Das ist was ganz anderes.
Aber da sah man halt keine Notwendigkeit darin. Also de facto wurde ich da auch in der Antwort auf diese Anfrage halt einfach belogen, ja, weil ich halt nach einer Auswertung gefragt habe und dann hätten sie ja sagen können, naja, wir haben da mal was für den Datenschutzbeauftragten gemacht, hier haben sie es. Und stattdessen sagt man, nein, nach StPO müssen wir ihnen keine Auswertung machen und weist mich nicht eben auf diese Auswertung, die es für den Berliner Datenschutzbeauftragten gab, hin. Und ich finde das quasi nur dadurch heraus, dass ich halt eben im Rahmen einer anderen Akteneinsicht, die ich durchgeführt habe, dann ein Dokument auf einmal in der Hand habe, in dem etwas von so einer Auswertung drinsteht. Ja. Und diese Auswertung, da habe ich natürlich wieder Akteneinsicht beantragt und da hat die Innenverwaltung jetzt ohne Scheiß 5 Wochen gebraucht, um zu prüfen, ob mein Akteneinsichtsrecht sich denn jetzt auch auf diese Akten erstreckt. Das sind wie gesagt Akten, die hat der Datenschutzbeauftragte von Berlin schon bekommen. Ich bekomme sie jetzt nur in geschwärzter Fassung. Also
als Abgeordneter.
Ja, als Abgeordneter. Ich überlege auch gerade, ob ich dagegen nicht nochmal von Verfassungsgerichtshof von Berlin gehen sollte, weil wenn man sich die Verfassung von Berlin anguckt, dann steht da drin, der Abgeordnete hat ein Akteneinsichtsrecht. Dieses Akteneinsichtsrecht, wenn man das so knallhart auslegen würde, wie es da in der Verfassung drin steht, dann wäre das so, dass ich da, weiß ich nicht, montags auf der Matte stehe und sage, ah, das sind ja sehr schöne Akten, zeigen Sie mir die mal.
Ja, aber das steht ja nicht drin in jede Akte, also Akteneinsicht in jede Akte steht da nicht
drin. Doch, das steht da drin. Das steht drin, kann in jede Akte, jedes Dokument.
Das steht im Gesetz drin.
Das steht da drin. Und als Ausnahme ist, wenn überwiegend öffentliche Interessen oder die Sicherheit des Landes Berlins oder irgendwelchen, also das müssen dann schon so Sachen sein wie, wenn ich davon erfahre, dann explodiert das Land Berlin, ja. Also das heißt,
bei dir weiß man nie.
Bei mir weiß man nie, ja gut, aber man kann also in dem Moment, in dem die Staatsanwaltschaft darauf besteht, dass in diesen Akten Aktenzeichen geschwärzt werden, ja, unterstellt man mir ja damit direkt, dass ich quasi mir diese Akten anschaue und in der Absicht dann eine Straftat zu begehen, nämlich Strafvereitlung, möglicherweise dann die Betroffenen da irgendwie kontaktiere.
Ja, wer weiß. Bei dir weiß man nie, haben wir gerade festgestellt.
Ja, es ist halt eh Spökes, weil diese Bewegungsdaten werden dann ja im Rahmen der Ermittlungen als Indizien benutzt. Oder halt eben im Rahmen der Ermittlungen, um einer Person habhaft zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt der Person irgendwie sage, oh, hier, die machen da eine stille SMS bei deinem Mobiltelefon, ja, dann wird's eh nichts bringen. Und abgesehen davon würde ich mich halt auch strafbar machen und einem Abgeordneten dann halt irgendwie implizit zu unterstellen. Wir schwärzen das jetzt mal besser, weil der gibt es ja bestimmt weiter. Das ist halt schon ganz geil. Also insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich auch gewähltes Mitglied des Verfassungsschutzausschusses bin und gewähltes Mitglied der G10-Kommission, die beschließt immer die Überwachungsmaßnahmen, die der Verfassungsschutz macht. Also mir jetzt irgendwie nach 5 Jahren damit zu kommen, ich wäre nicht in der Lage, ein Geheimnis für mich zu behalten, das ist schon ein etwas besonderer Humor, den die Berliner Staatsanwaltschaft bzw. Justizverwaltung da an den Tag legt. Ja, nee, aber wie gesagt, diese Akteneinsicht, um da nochmal drauf zurückzukommen, eigentlich müsste ich da sofort in diese Akteneinsicht haben oder, sagen wir mal, was ich der Verwaltung noch zugestehen würde, weil ich ja auch anerkenne, dass wir in einem nicht unbedingt reibungslosen Land arbeiten, dass sie innerhalb von einer Woche diese Akten halt bereitstellen. Aber 5 Wochen, das ist halt, da wird halt auf mein Akteneinsichtsrecht geschissen, da werde ich in meiner parlamentarischen Arbeit behindern.
Das ist ein guter Stichpunkt. Bevor wir nochmal, ich habe noch ein paar Fragen zu stellen, SMS, aber erklär uns erstmal grundsätzlich, welche Macht hast du eigentlich als Abgeordneter, wenn du da in diesem Ausschuss sitzt? Also müssen die dir antworten? Also bist du irgendwie, also welche Rollen spielt ihr? Bist du so ein, oh, könnt ihr mir mal das bitte sagen? Oder bist du eher so der Papa und kannst die Kinder mal sagen, hier, mach das mal? Ja. Erklär uns mal so die Machtverhältnisse.
Ja, also als Mitglied der Opposition bin ich natürlich erstmal, ich muss es halt vor allen Dingen über die Öffentlichkeit spielen und vor allen Dingen müssen halt meine Anträge und Anfragen halt einfach so gut sein, dass man da nicht um das, was ich mache, drumherum kommt. Weil wenn wir einen Antrag einreichen, dann wartet natürlich die Opposition, die Regierung darauf, einfach zu gucken, okay, wie lehnen wir das denn jetzt ab? Und so ganz klassische Ablehnungsgründe sind, das kann man ja eh nicht umsetzen. Oder das ist zu teuer oder das ist kompletter Quatsch. Und das heißt, der Antrag, den man einbringt oder die Anfragen, die man stellt, die müssen halt immer so sein, dass das, was da drin steht, auch quasi umsetzbar ist und von einer hohen Fachkenntnis geprägt ist. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe da das große Glück, eine sehr, sehr, sehr extrem fähige Mitarbeiterin zu haben, die das dann alles ausarbeitet und die stellt mir dann immer so Mappen zusammen und da steht dann alles drin, was ich wissen muss und dann ist es quasi meine Aufgabe, das natürlich auch in der Öffentlichkeit ordentlich zu vertreten. Das heißt, sie legt quasi den Ball auf den Elfmeterpunkt und ich muss dann aber auch verwandeln, ne? Und das ist eine interessante Arbeitsteilung. Nee, aber es ist natürlich schon so, als Opposition stellst du Anträge, Die Regierung lehnt sie ab. Aber es war jetzt bei mir so, dass viele der Anträge, eben weil sie so gut waren, in Teilen halt übernommen worden sind. Ne? Dann macht die Regierung einfach später einen eigenen Antrag, wo dann halt so Kernforderungen übernommen wurden. Und das heißt, damit kann ich dann leben.
Wurde schon irgendein Antrag von dir mal angenommen?
Nee, das, so funktioniert das nicht. Also Oppositionsanträge werden halt immer abgelehnt. Das immer.
Weil
es Opposition ist. Es ist total behindert, ist total bescheuert. Man vergibt sich dadurch extrem viel. Ich glaube auch, dass es in der Öffentlichkeit total schlecht ankommt, weil niemand mehr dafür ein Verständnis hat. Also wenn das Land Berlin oder die Bundesrepublik keine Probleme hätte, ja, dann könnte man sagen, okay, dann sollen die sich halt mit solchen Spirenzien aufhalten. Aber in dem Moment, in dem es halt wirklich Sachen gibt, die geregelt werden müssen, ist es halt einfach affig, wenn jeder Oppositionsantrag nur deswegen abgelehnt wird, weil er halt ein Oppositionsantrag ist.
Läuft das in allen Ausschüssen so?
Ja, es läuft nicht nur in allen Ausschüssen so, sondern es läuft auch in allen Landesparlamenten in Deutschland so und auch im Deutschen Bundestag.
Über die Politik allgemein haben wir in der letzten Folge gesprochen. Ja. Brauchen wir jetzt nicht mal aufwärmen. Erklär uns doch mal, was mich interessieren würde. Wer kann mir denn alles so eine stille SMS schicken? Gibt es da einen SMS-Mann bei der Polizei in Berlin, der sagt, hier sind wir eine Nummer von dem Lauer, schickt man dem eine SMS? Oder kann da irgendwie jeder Polizist an seinem Computer irgendwas machen?
Nee, das macht dann das LKA. Die haben da eine Stelle, also das Landeskriminalamt, die haben da halt eine Stelle für die Telekommunikationsüberwachung. Die macht dann alle Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen und die verschicken dann im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung verschicken die dann halt auch die stille SMS im Zweifelsfall.
An wen dürfen die das alles verschicken?
Das ist in der Strafprozessordnung halt geregelt. Das Problem ist, es gibt diesen Katalog, also diese sogenannten Katalogstraftaten. Und da ist mittlerweile halt so alles Mögliche drin. Also auch schwerer bandenmäßiger Diebstahl oder sonst irgendwas. Also wir haben im Rahmen der Datenschutzbeauftragte von Berlin hat mal die Überwachungsmaßnahme der Funkzellenabfrage überprüft und hat da auch festgestellt, dass die bei Straftaten eingesetzt worden ist, teilweise die überhaupt gar nicht in den Katalog reingepasst haben. Also ich wäre mir da jetzt nicht so sicher, ob immer dann eine Telekommunikationsüberwachung angeordnet wird, wenn es auch tatsächlich gegeben ist. Die reden sich dann zwar immer damit raus, ja, es gibt ja einen Richtervorbehalt, also ein Richter muss die Maßnahme beschließen, aber das sind dann teilweise so Richter auf Probe und sonst irgendwas, ja, die winken das halt irgendwie durch neben dem ganzen anderen Krempel, den sie zu tun haben. Und dann geht das halt alles so seinen Lauf. Sie sagen natürlich immer, es wird nur bei schweren Straftaten gemacht.
Natürlich.
Ja. Kann ich aber nicht überprüfen, weil, wie gesagt, es gibt keine Aufzeichnung dazu.
Es gibt ja noch einen Unterschied zwischen schwere Straftaten und schwerste Straftaten, habe ich auch mal gelernt.
Ja, kann ich jetzt so im Detail nicht sagen.
Was gibt's dann noch so? Wie ist denn der allgemeine Stand der Polizei in Berlin? Also gibt's genug Polizisten, machen die einen guten Job?
Sie sagen zwar immer, es gibt, also das kann man jetzt so nicht sagen. Die Frage ist halt, was will man? Also ich habe die Polizei, ich habe da mal hospitiert 2014, habe mir da verschiedene Bereiche angeguckt und die gehen natürlich schon ziemlich auf dem Zahnfleisch. Das liegt aber auch daran, dass vieles zusammenkommt. Die Besoldung ist schlecht, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, weil die Gebäude teilweise seit Jahren, Jahrzehnten nicht saniert worden sind. Es gibt dieses schöne Wort Sanierungsstau. Das ist so ein Euphemismus dafür, dass man halt jahrelang oder jahrzehntelang nicht in die Instandhaltung investiert hat. Es gibt einen Sanierungsstau bei den Gebäuden der Berliner Polizei von so schätzungsweise 1 Milliarde Euro. Ja? Und es wird halt nicht weniger. Die Besoldung ist, wie gesagt, schlecht. Ja, dann gehen also viele Polizisten sagen dann auch so, okay, dann gehe ich halt eben zur Bundespolizei oder nach Brandenburg, da werde ich schon da besser bezahlen. Aufstiegschancen sind halt schlecht. Material und Verpflegung ist oft nicht so gut. Viele Überstunden. Und Aufstiegschancen habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, also die ich habe immer das Gefühl, die weil die halt dann, weil es halt an so vielen Ecken und Enden nicht stimmt, steigern die sich dann halt so gegenseitig in ihrem Elend so rein. Ja, also die erzählen sich dann immer gegenseitig, wie scheiße das alles ist und ziehen sich so gegenseitig runter.
Hast du Kontakt zu Berliner Polizisten? Mögen die dich?
Nö, also ich habe jetzt nicht intensiven Kontakt zu Berliner Polizisten. Ich kenne irgendwie ein paar, aber ich glaube, dass mein Ruf bei der Berliner Polizei jetzt nicht so gut ist, weil die fühlen sich dann halt irgendwie genervt von meinen schriftlichen Anfragen und die fühlen sich dann halt davon genervt, dass ich immer bei diesen ganzen Überwachungsmaßnahmen immer alles so detailliert wissen will. Weil dann fühlen sie sich immer direkt angegriffen und sind beleidigt, weil ihnen jemand, weil sie dann sagen, naja, der unterstellt uns ja, wir würden irgendwelche Straftaten begehen als Polizisten oder
so. Wir sind ein bisschen an die Bundespressekonferenz, wenn ich da auch mal einfach nur neugierig frage und dann fühlen die sich oftmals gleich angepisst. Ja, was ist denn das für eine Frage?
Ja, die sind halt.
Was unterstellen sie uns hier?
Ja, die sind halt beleidigt. Ja. Die sind dann halt beleidigt. Und ich nehme das halt einfach nur mit dem Kontrollauftrag ernst, ne? Also ich sag halt so, ich sag halt so, naja gut, also die haben halt das Gewaltmonopol, die haben diese ganzen Eingriffsrechte und dann sollen sie uns halt wenigstens Rechenschaft darüber ablegen, was sie da tun und wie sie es tun.
Kannst du sagen, was gut läuft in der Berliner Polizei?
Ja, also sagen wir mal so, ich habe schon das Gefühl, dass wenn sie irgendwie erkannt haben, dass es irgendein Thema gibt, was nicht so optimal läuft, dann versuchen sie schon, das ja irgendwie gerade zu biegen. Also ich habe zum Beispiel neulich mal mir Akten angeschaut bezüglich der kriminalitätsbelasteten Orte. Das ist halt so, dass die Polizei in Berlin Orte als kriminalitätsbelastet definieren kann. Und dort hat sie dann Sonderbefugnisse. Es ist so, dass wir in Berlin ein relativ liberales, allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz haben. Also das, was festlegt, was die Polizei machen darf und was sie nicht machen darf. Und das bedeutet, dass die Polizei immer einen Grund braucht für eine Maßnahme. Also es gibt so Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg, da kann ich die Polizei jederzeit kontrollieren, grundlos. Und
wirklich?
Ja.
So willkürlich.
Ja, die können einfach sagen, du zeig mir mal bitte deinen Ausweis, wir durchsuchen dich jetzt mal, wie geht's denn so? Das geht in Berlin hier nicht.
Das haben sie mit Volker Beck da auch gemacht.
Nee, bei Volker Beck gab es ja einen Grund. Und zwar, dass sie gesagt haben, er kommt da aus einer Wohnung raus, von der wir wissen, dass dort mit Drogen gedealt wird. Allerdings stelle ich mich auf den Standpunkt, dass die Immunität im Deutschen Bundestag, so wie ich die verstehe, ein bisschen weitreichender ist als zum Beispiel die Immunität im Abgeordnetenhaus. Und ich der Meinung bin, dass die Volker Beck gar nicht hätten durchsuchen dürfen. Aber kann auch sein, dass ich mich da täusche. Ja, aber man darf halt Orte als kriminalitätsbelastet definieren. Polizei sagt übrigens nicht, welche Orte kriminalitätsbelastet sind.
Weißt du's?
Ja, ich weiß das. Ich darf aber nicht darüber reden.
Das kann sein, dass wir gerade an einem kriminalitätsbelasteten Ort sitzen.
Es könnte sein, aber ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das hier ein kriminalitätsbelasteter Ort ist, relativ gering ist. Aber also es gibt kriminalitätsbelastete Orte und da hat die Polizei dann, wie gesagt, andere Eingriffsrechte als sonst. Da darf sie dann halt wirklich Leute auch grundlos kontrollieren, grundlos die Sachen durchsuchen, eben mit der Begründung, dass hier ist ein kriminalitätsbelasteter Ort. Wie gesagt, sie sind nicht öffentlich, das finde ich schwierig, weil die Bürgerinnen und Bürger müssen natürlich überprüfen können, ob der Polizist, der jetzt hier eine Maßnahme durchführt, ob das denn jetzt hier richtig ist oder nicht. Und da halte ich es auch nicht für zumutbar, dass man sagt, ja gut, dann steht dir ja der Rechtsweg offen, da kannst du ja das vom Gericht überprüfen lassen, ob die Maßnahme jetzt okay ist oder so. Mhm. Die Begründung, warum die kriminalitätsbelasteten Orte nicht öffentlich sind, ist sogar ziemlich lächerlich, weil die Polizei und der Innensenat, die sagen, naja, wir wollen nicht, dass diese Orte stigmatisiert werden. Gleichzeitig gibt die Berliner Polizei alle 2 Jahre einen postleitzahlgenauen Kriminalitätsatlas raus, wo man dann wirklich für jeden Postleitzahlbereich sehr genau aufgedröselt die Kriminalitätsentwicklung sieht. auch mit so Rot und Grün und so Pfeilen und aufsteigende Tendenz und absteigende Tendenz. Und das ist natürlich nicht stigmatisierend, aber es ist stigmatisierend, wenn man jetzt veröffentlichen würde, an welchen Orten es halt eben kriminalitätsbelastete Orte gibt. Ja, da habe ich dann eine Akteneinsicht gemacht und was ich auch gut finde und was ich da wirklich gut fand, ist, dass die Berliner Polizei jetzt 2014 eine Kommission gegründet hat und gesagt hat, okay, wir stellen mal die Art und Weise, wie wir das mit den kriminalitätsbelasteten Orten machen, auf den Prüfstand, weil wir natürlich als Polizei wollen, dass wir dort gerichtsfeste Entscheidungen treffen und nicht die ganze Maßnahme als solches irgendwie angegriffen wird. Und man hat dann sich dazu entschieden, die kriminalitätsbelasteten Orte das Verfahren zu ändern. Es war vorher so, also die Berliner Polizei ist in so organisiert, es gibt den Polizeipräsidenten.
Wer ist das aktuell?
Klaus Kann. Es gibt den Polizeipräsidenten, dann gibt es quasi Landeskriminalamt und alles so auf Landesebene. Und dann gibt es die Direktion, 6 Stück. Hier Pankow, Prenzlauer Berg ist Direktion 1, Friedrichshain-Kreuzberg ist Direktion 5 und so weiter und so fort. Ja. Und in den Direktionen gibt es dann nochmal Abschnitte. Ja, da vorne zum Beispiel auf dem am Mauerpark, da Bernauer Straße, ist dann der Abschnitt 15. Ja. Und dann siehst du halt gerade schon an der 1 vor der 5, dass es dann die Direktion 1 ist. Ja? So, also der Abschnitt 15 ist dann da hinten. Und jetzt war es halt so, dass auf Direktionsebene die Leiter der Direktion entscheiden konnten, ob in der Direktion ein kriminalitätsbelasteter Ort gemacht wird oder nicht. Und jetzt ist es so, dass man gesagt hat, naja, das Verfahren ist uns vielleicht dann doch ein bisschen zu unsicher und wir gehen so vor, dass alle kriminalitätsbelasteten Orte direkt in vom Polizeipräsidenten ernannt werden. So, und da muss ich sagen, da zeigt sich dann halt auch, dass die Oppositionsarbeit was bringt, weil wir damals ja einen Antrag eingereicht hatten, dass wir, Entschuldigung, wir führen hier ein Interview, das ist echt schwierig. Das hat jetzt der Zuschauer nicht gesehen, aber hier wollte gerade jemand mit seiner Spendenbüchse ankommen und so ist das, wenn man in einer Live-Umgebung dreht.
Spenden tun hier nur die Zuschauer. Jeder. Und ihr. Ja. Und du.
Genau. Wir hatten einen Antrag gestellt, dass diese kriminalitätsbelasteten Orte ganz abgeschafft werden. Ich bin nach wie vor nicht überzeugt von der Maßnahme, weil ich das Gefühl habe, ich persönlich habe das Gefühl, das ist ein bisschen willkürlich, weil nach dem, was ich gesehen habe, kann man eigentlich, man nimmt einen Filzstift, kreist irgendein beliebig großes Gebiet Berlins ein und dann wird man da schon genug Straftaten finden, von denen man dann sagt, naja, die sind jetzt KBO-relevant, so heißt das dann. Und aufgrund dieser KBO-relevanten Straftaten wird das Ganze jetzt jemand zum kriminalitätsbelasteten Ort. Und dadurch wird die Maßnahme dann auch schwer überprüfbar und so. Da muss ich aber echt sagen, hat die Polizei jetzt ein sehr strukturiertes Verfahren gemacht. Finde ich auch gut, dass das jetzt alles vom Polizeipräsidenten beschlossen wird. Jeder kriminalitätsbelastete Ort, den es in Berlin gab, ist jetzt quasi auf dem Prüfstand und muss nochmal neu beschlossen werden. Und ich gehe mal oder hoffe mal, dass diese Prüfung dann irgendwann Ende Mai, Anfang Juni abgeschlossen ist, weil dann würde ich nämlich nochmal gucken, ob tatsächlich alle beantragten kriminalitätsbelasteten Orte auch tatsächlich dann bewilligt worden sind oder nicht. Weil ich da schon einiges gesehen habe, was ich ein bisschen schräg fand. Aber wie gesagt, ich darf ja nicht drüber reden, weil ist ja alles furchtbar geheim.
Die werden danach auch nicht öffentlich?
Die werden nicht öffentlich. Es gibt natürlich eine Liste.
Aber das ist ein Leaken irgendwie.
Ja, es wurde ja schon geleakt. Also es gibt die Berliner Morgenpost beziehungsweise die BZ hat, glaube ich, beide haben da schon mal drüber berichtet, weil sie mutmaßlich von der Polizei die kriminalitätsbelasteten Orte bekommen haben soll. Laut dieser Auflistung soll zum Beispiel der Görlitzer Park oder das Cottbusser Tor ein kriminalitätsbelasteter Ort sein. Da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen, aber es würde natürlich Sinn ergeben.
Nun gut. Deine Zeit im Abgeordnetenhaus geht ja zu Ende jetzt, ja?
Ja.
Was machst du danach?
Ach, mal schauen. Politik oder freiberuflich arbeiten oder...
Stehst du zur Wahl jetzt?
Nein, jetzt zur Abgeordnetenhauswahl stehe ich nicht zur Wahl. Ne?
Könntest du dich als Direktkandidat aufstellen?
Ne? Ja, könnte ich schon machen, habe ich auch überlegt, aber möchte ich nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die deutsche Öffentlichkeit schon ziemlich ungnädig ist. Und wenn ich jetzt einfach so, ja, ist sie. Und wenn ich jetzt einfach so smooth ausgleite, ja, dann wird's in 2 Jahren irgendwie Artikel geben, so, ah, scheiße, jetzt haben wir die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus.
Aber Lauer noch ein Segen.
Genau. Wenn ich jetzt das mit dem Direktding mache und verkacke, heißt so, ja, und dann hat er nochmal versucht, als Einzelkandidat ins Parlament zu kommen. Das war so ein bisschen verzweifelte Nummer und dann hat er natürlich nicht geschafft und so. Und deswegen lasse ich das sein. Aber weiß ich nicht, mal schauen, vielleicht bleibe ich ja der Politik erhalten.
Stehst du als Polizeipräsident zur Verfügung?
Nein, da fehlt mir auch die Qualifikation dazu, ganz offen gesprochen.
Da muss man also eine Qualifikation haben.
Ja, man muss eine Qualifikation.
Also als Verteidigungsminister ist das ja jetzt kein Ding.
Ja, aber der Polizeipräsident ist ja ein bisschen näher am Geschehen und es schadet also nicht, wenn man eine fundierte juristische Ausbildung hat oder eben mal Polizist für längere Zeit war, dann prädestiniert das einen schon eher dafür, Polizeipräsident zu sein, als jetzt ich in meiner Situation.
Ich wollte mal ganz kurz wissen, jetzt stehen die Wahlen an.
Ja.
Wann sind die?
18. September 2016, wenn alles funktioniert.
Wie, wenn?
Ja, also akut im Moment hat die Polizei, wollte ich jetzt schon sagen, akut im Moment haben die Bürgerämter ja Probleme mit dieser neuen Software, die sie da installiert haben, weil sie irgendwie nicht so richtig damit die Wahllokale machen können, die sie machen können müssten. Also du brauchst ja für jedes Wahllokal Listen der Wahlberechtigten und normalerweise hast du da einfach bei der Software auf erstell mir das Wahllokal irgendwie geklickt und dann ist das passiert. Das macht die Software aber im Moment anscheinend nicht und das wird natürlich sehr spannend. Also ich gehe mal natürlich davon aus, dass wahrscheinlich wir am 18. September wählen. Aber das hier ist Berlin und ich schließe auch nicht aus, dass möglicherweise dann die Wahl nochmal im Zweifelsfall um 3 Monate oder so verschoben werden muss. Weil die Landeswahlleiterin sagt so, nö, also so wie das hier im Moment läuft, kriegen wir keine Wahl hin und dann lassen wir das halt sein.
Gibst du eine Wahlempfehlung ab?
Nee. Nee, also ich finde, man sollte halt zur Wahl gehen und man sollte halt wählen, worauf man irgendwie Bock hat. Bis halt auf diesen rechten Krempel. Aber ansonsten gebe ich jetzt.
Rechter Krempel heißt AfD oder auch schon CDU?
AfD, ja, CDU kann man in Berlin auch nicht wählen. Aber wer der Meinung ist, CDU wählen zu müssen, kann das natürlich tun. Ne? Aber ich sag mal, wenn man sich irgendwie Frank Henkels Performance als Innensenator anguckt, aber auch Thomas Heimanns Performance als Justizsenator oder Mario Chayas Performance als Senator für Gesundheit und Soziales. Also wer nach der Performance noch CDU wählt, der ist wohl Überzeugungstäter.
Und eine Frage noch zum Schluss. Wir haben jetzt einen neuen Bürgermeister, ne? Den Müller.
Ja.
Ist der, wie macht er sich im Vergleich zum alten, Herrn Wowereit?
Ja, also ich sag mal, Klaus Wowereit hatte natürlich schon irgendwie so ein ja internationales Flair, möchte ich sagen.
Möchtest du sagen oder sagst?
Möchte ich sagen. Nö, ach,
das traust du dir zu sagen?
Das traue ich mich schon zu sagen. Nee, der war schon. Das war halt einfach auch noch eine andere Generation von Politiker irgendwie. Das war halt ein ganz anderer Typ. Also der hatte auch eine ganz andere Präsenz und Michael Müller ist halt von seinem ganzen Naturell und seiner ganzen Art her ist er halt ein bisschen anders. Ich fand, er hat sich da jetzt so ein bisschen verrannt in dieser Frage, dass er auch Landesvorsitzender der SPD werden wollte. Weil ich den Eindruck hatte, dass der Jan Stöß das eigentlich auch ganz gut gemacht hat und dass die SPD das auch ganz gut fand, dass der Landesvorsitzender ist. Aber ist da nun mal so in Parteien, da hast du keinen Einfluss drauf. Und ja, also ich sag mal, im Rahmen dessen macht er so seine Arbeit ganz gut, aber ist das natürlich überall Luft nach oben. Es ist halt Berlin, ne?
Bist ja sehr gnädig. Bist du altersmilde geworden?
Nee, ich bin nicht, ja, was heißt altersmilde? Ich meine, du musst dir immer überlegen, Politik wird halt von den Leuten gemacht, die sie machen, weil sie halt von den Leuten gemacht wird, die sie machen. Das bedeutet, dass die ganzen Leute, die es halt irgendwie besser wissen und die so viel klüger sind und die so viel geilere Bürgermeister werden und so.
Wie du.
So wie ich. Wenn man sich nicht in die Politik hineinbegibt, dann überlässt man halt den anderen irgendwie das Feld. Und natürlich kann man Politiker irgendwie für Maßnahmen kritisieren und soll das auch irgendwie tun. Aber sich dann halt irgendwie immer so hinzustellen und zu sagen, ah, die Leute sind halt alle so scheiße und dann so, ach ja, was mache ich denn heute Nachmittag? Ach ja, gehe ich irgendwie schön an den See spazieren oder fahre in Urlaub oder, ne? Also das finde ich halt so ein bisschen müßig. Also ich finde, das ist ein krasser Luxus, den sich viele Leute da gönnen, nicht politisch aktiv zu sein. Und dann aber gleichzeitig zu sagen, so, ah, ist ja alles scheiße, was sie da machen. Von daher bin ich nicht altersmilde, aber ich bin da halt so ein bisschen indifferent, weil das sind halt so die Ergebnisse, die Politik, die wir haben, ist halt ein Ergebnis eben der Umstände, in der wir leben. Und solange sich die Leute nicht in die Politik begeben, um etwas daran zu ändern, ist es halt so, wie es ist.
Haben wir die Politiker verdient, weil die quasi uns selbst repräsentieren?
Ja, schon. Sehr.
Ja? Ja. Kann man so sagen.
Kann man in meinen Augen so sagen.
Willst du noch ein paar Zuschauerfragen beantworten?
Ja, das können wir machen.
Ja?
Aber du willst schon das Ding hier beenden. Ich habe noch gar nicht über alle Überwachungsmaßnahmen geredet.
Aber es kam mir so vor, als ob du alles runtergebildet.
Das war ja nur bei der stillen SMS jetzt so.
Ja, dann raus damit.
Also wir haben zum Beispiel dann noch die ganz große Nummer mit der Funkzellenabfrage.
Erzähl.
Ja, die Funkzellenabfrage funktioniert so, dass du eine Funkzelle hast. Über die haben wir ja schon vorhin geredet, damit verbindet sich immer das Mobiltelefon. Und die Provider, also Telekom und alle anderen, die speichern für Abrechnungszwecke, speichern die natürlich ab, welche Nummer war wann wo. Und wenn jetzt irgendwo ein Einbruch passiert oder irgendwo eine andere Straftat passiert, dann geht die Staatsanwaltschaft schon mal so vor, dass sie sagt, naja gut, dann machen wir doch mal hier Funkzellenabfrage von dem Bereich, wo der Einbruch passieren konnte. Und vielleicht finden wir dann da das Handy des Täters. Ja, das wäre doch eine tolle Idee.
Aber die wissen doch nicht, wer der Täter ist.
Nee, natürlich wissen sie das nicht, aber darauf komme ich ja noch. Es ist halt so absurd, weil wenn du jetzt zum Beispiel 10 Minuten Berlin-Mitte Funkzellenabfrage machst, also die nicht individualisierte, hast du so 30.000 Telefonnummern, 30.000, 40.000 Telefonnummern, also betroffene Anschlüsse. Es gibt Maßnahmen, die haben die im Oktober letzten Jahres zum Beispiel gemacht. Da haben die einen ganzen Tag lang Funkzellendaten dann abgefragt. Und das waren 1,4 Millionen betroffene Anschlüsse. Und das ist natürlich geil, weil wenn du immer wieder in diesen Funkzellenabfragen auftauchst, dann hat die Polizei oder die Staatsanwaltschaft im Zweifelsfall bei so Missbrauchsgeschichten auch die Möglichkeit, über Leute Bewegungsprofile zu erstellen, zu wissen, ob eine Person, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Affäre hat oder was auch immer. Ja.
Wie, das wissen die jetzt?
Naja, wenn deine Telefonnummer immer, also zum Beispiel, ja, das ist zum Beispiel bei uns beiden, ist das zum Beispiel relativ einfach, weil, also bei mir zumindest ist es so, meine Telefonnummer steht auf meiner Webseite. Das heißt, wenn du meine Handynummer in irgendeiner Funkzellenabfrage siehst, dann kannst du dir ja relativ easy peasy rausfinden, wer das ist.
Ja.
Die Funkzellenabfrage wird halt auch bei schweren Straftaten benutzt, aber halt vor allen Dingen Wohnraumeinbruch, ja, und so anderen Spirenzchen. Und auch dort gibt es kaum parlamentarische Kontrolle. Und was halt auch echt enttäuschend ist, ist, dass das gesamte Parlament einen Beschluss gefasst hat darüber, dass wir darüber informiert werden wollen, dass die Justiz und die Polizei halt eine Auflistung machen soll darüber, wie viele Funkzellen abfragen, aus welchem Grund sie machen. Und es verging ungefähr 8 Monate. Und
eine Woche
oder so? Nee, es vergingen 8 Monate nach dem Beschluss. Und dann sollte der erste Bericht da sein. Und der erste Bericht kam nicht mit der Begründung, ja, wir mussten noch eine Software irgendwie kaufen, die diese Auswertung macht und die ist noch nicht da und so.
Kann passieren.
Kann passieren. So, das heißt, den ersten Bericht haben wir dann irgendwie nicht gekriegt. Und dann kam ein Bericht, der eigentlich, ja, eine ziemliche Frechheit war, wo der Senator dann selber auch am Ende sagte, ja, er ist unbrauchbar. Nachdem er sich vorher in die vor die Presse gestellt hatte und gesagt hatte, Funkzellenabfrage, ganz toll, ganz tolle Maßnahme, dieser Bericht beweist es nochmal und so. Und ja, es ist halt echt krass, weil da gibt's halt auch keine parlamentarische Kontrolle. Und in dem Moment, in dem das Parlament beschließt, dass es parlamentarische Kontrolle bei dem Thema Funkzellenabfrage haben möchte, setzt die Verwaltung die Beschlüsse nicht um. Da ist aber auch Thomas Heimann als Justizsenator ganz vorne mit dabei. Das ist schon krass.
Das sollten wir uns mal schnappen.
Ja, weiß ich nicht, der ist ein NLPler, ein neurolinguistische Programmierung. Das sind so Leute, die zerschießen sich damit relativ erfolgreich so ihr emotionales Subsystem. Und ja, das sind so Psychotechniken, weiß ich nicht. Dann sollst du dich irgendwie an dein schönstes Erlebnis in deinem Leben erinnern. Und das verbindest du dann mit der Vorstellung von einem gelben Dreieck oder so, ja. Und immer wenn dann du in einer schlimmen, für dich anstrengenden Situation bist, denkst du an ein gelbes Dreieck. Und dann kriegst du wieder schöne Gefühle oder so. Und der gesamte emotionale Apparat bei Menschen ist ja auch dafür da, damit die zum Beispiel was lernen und so, ne, so Gefühle wie Scham oder Wut oder Ärger oder sonst irgendwas. Wenn du aber die ganze Zeit dich selber irgendwie bescheißt mit gelben Dreiecken in deinem Kopf, dann lernst du auch nicht mehr irgendwie dazu. Und der Typ ist halt wie so ein Pudding. Das kannst du versuchen, an der Wand zu nageln, funktioniert aber nicht. Und der hat dann versucht, im Parlament auch zu erklären und sich dazu rechtfertigen, warum das alles so in Ordnung ist. Wir haben zum Beispiel auch beschlossen, dass es ein SMS-System geben soll, in dem Leute, die von einer Funkzellenabfrage betroffen sind, dann darüber informiert werden sollen, wenn die Maßnahme abgeschlossen ist. Also du würdest dann deine Telefonnummer irgendwie in der Webseite eingeben und dann würdest du halt ein halbes Jahr später mal irgendwann eine SMS kriegen, wo drin steht, hier, sie waren übrigens in einer Funkzellenabfrage drin und so. Das behindert Heimann im Moment auch, obwohl das Parlament beschlossen hat, dass es das haben will und so. Das ist schon ziemlich krass. Also wie sehr sich da die Verwaltung, auch die politische Führung der Verwaltung, weil sie dann eben CDU, ne, die findet halt Überwachung geil, die will es nicht, dass es da mehr Kontrolle gibt, wie sie sich dagegen sträuben. Und das ist bei der Funkzellenabfrage hat man das sehr gut gesehen.
Gibt's da Missbrauch?
Ja, also ich sag mal, ich kann es halt eben nicht überprüfen. Wenn ich es nicht überprüfen kann, gibt es zumindest die theoretische Möglichkeit. Die Polizei bekommt von den Providern die Funkzellendaten in Excel-Dateien oder in CSV-Dateien. Das heißt, die haben natürlich ein Sicherungskonzept an ihren Rechnern. Sagen sie zumindest, dass halt immer nur die Leute, die auch die Zugriffsberechtigung haben, dann auf die entsprechenden Dateien zugreifen dürfen. Aber im Zweifelsfall kannst du halt immer mit deinem Smartphone ein Foto von einem Bildschirm machen oder so. Also theoretisch besteht natürlich schon die Möglichkeit, dass du einzelne Nummern in diesen Abfragen identifizierst und dann weißt du halt, wo sich die Person XY aufgefunden hat. Und wenn 1,4 Millionen Personen zum Beispiel von einer Maßnahme betroffen sind, dann kann mir auch niemand sagen, dass das noch in irgendeinem Verhältnis steht. Ja? Weil dann hast du 1,4 Millionen Grundrechtseingriffe und die Hoffnung der Staatsanwaltschaft und der Polizei, dass die Täter, die ja mittlerweile auch wissen, dass es sowas wie die Funkzellenabfrage gibt, wirklich ihr Telefon mitnehmen zur Tat und das Telefon an ist und sie es benutzen und es auf ihren Namen zugelassen ist. Das sind viele Fragezeichen.
Das wäre jetzt meine Konklusion der ganzen Folge. Wenn ich irgendwie dummes Zeug mache, lasse ich aber mein Handy zu Hause.
Ja, also man muss sich ja irgendwelche Banden und sonst was, die muss man sich ja schon im Grunde genommen wie Unternehmen vorstellen, aber halt eben, die machen halt illegale Sachen. Und das ist dann halt auch schon alles sehr professionell. Und die wissen natürlich auch, was die Polizei kann und was die Polizei nicht kann. Das heißt, im Zweifelsfall fängt man eh nur die Doofen und die, ja...
Volker Becks.
Ja, der wurde ja nicht mit der Funkzellenabfrage gekriegt. Und der Witz ist halt auch, dass halt dann behauptet wird, das war so eine wichtige Ermittlungsmethode und das sei so... essentiell, also wie bei der stillen SMS. Aber wenn du dir dann genau diese Kriminalitätsbereiche anschaust, in denen die Funkzellenabfrage durchgeführt wird, dann hat sich da in den letzten 10 Jahren ja nichts verändert. Also wenn diese Maßnahme so toll und so effektiv wäre, dann müsste man ja sagen, okay, da geht jetzt signifikant die Kriminalität in diesen Bereichen runter und dieser signifikante Rückgang in diesen Kriminalitätsbereichen, der rechtfertigt dann auch diesen massenhaften Grundrechtseingriff. Aber es bleibt ja immer gleich. Also auch auf dem Level vor Funkzellenabfrage, nach Funkzellenabfrage, es ist alles dasselbe. Ja? Und dann halt davon zu sprechen, dass es essentiell sei für die Ermittlungsarbeit, das ist halt Quatsch. Und da ist, aber wie gesagt, es gibt da auch keine parlamentarische Kontrolle. Wenn wir in den Ausschüssen darüber reden, dann ist das immer so, wie soll man das sagen? Dann werden immer so spektakuläre Einzelfälle genannt. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Kind, das gerettet wurde oder eine Vergewaltigung auf einer Schultoilette oder sonst irgendwas, wo ich dann aber auch immer so sage, ja gut, das ist ja falsch gedacht, warum kann in Berlin auf einer Schultoilette ein Kind vergewaltigt werden? Ne? Also das wäre ja dann die Frage, die man stellen muss und nicht, ob es irgendeine obskure Überwachungsmethode gibt, die dann mal zufällig auch mal einen Erfolg produziert hat. Das ist halt irgendwie so, als würde ich halt irgendwie sagen, ja gut, dann hängen wir doch überall Kruzifixe auf und steht ja in der Bibel, dass die gut sind für Sicherheit. Und dann, ja, beweisen Sie es doch mal. Nein, das ist ein essentielles und wichtiges Ermittlungsmittel. Und dann kannst du irgendwie so 2, 3 Fälle aufzählen, wo einer Person geholfen werden konnte, wo in der Nähe ein Kruzifix hing. Und das lag natürlich an dem Kruzifix. Und also das ist ziemlich abenteuerlich, auf was für einem Niveau Sicherheitspolitik und Innenpolitik in Deutschland läuft. Weil das ist nämlich nicht evidenzbasiert, also nicht auf Fakten, sondern halt echt so Bauchgefühl. Ja, und das ist echt schlecht.
Ja, das Bauchgefühl.
Das, ja, weil man sieht ja, wozu das führt, dass es lauter Überwachungsmethoden gibt, die natürlich immer zu weniger Freiheit führen und nicht zu mehr.
Ja. Gibt es nach Funkzellenabfrage und dem das davor noch was?
Ja, also wir hatten jetzt die Funkzellenabfrage, wir hatten die stille SMS. Gut, dann gibt's natürlich die Kamera- und Videoüberwachung.
Soll jetzt am Alex kommen, habe ich gehört.
Ja, kommt dann doch nicht oder doch nicht. Also Frank Henkel hätte gerne was, weil dann hätte er wenigstens irgendein Projekt, was in dieser Legislaturperiode irgendwie vorzeigbare Ergebnisse produziert hat. Aber ich glaube nicht, dass das kommt.
Erklären Sie mal, warum das problematisch ist.
Was? Videoüberwachung.
Videoüberwachung am Alexanderplatz zum Beispiel.
Ja, Videoüberwachung. Also erstens gibt es überhaupt keine Untersuchung oder irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse zu der Frage, ob Videoüberwachung überhaupt irgendwas bringt. Also du hast wieder den massenhaften Grundrechtseingriff, nämlich Leute werden gegen ihren Willen gefilmt. Und du hast aber auf der anderen Seite keine Auswertung darüber, was das denn überhaupt bringt, welche Auswirkungen denn die Videoüberwachung überhaupt auf die Kriminalität in diesen Bereichen hat. Und das ist, finde ich, schwierig, weil da gibt man viel Geld aus, man greift in Grundrechte ein und man ist aber dann am Ende des Tages nicht in der Lage, konkret zu sagen, was es überhaupt bringt. Und gleichzeitig hast du Chilling-Effekt nennt sich das, ne? Also dass sich Leute natürlich dann auch der Überwachung, die in ihrer Umgebung passiert, irgendwie so ein bisschen anpassen. Ja? Du hast Leute, die videoüberwachte Räumlichkeiten meiden. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel den Alexanderplatz im Speziellen irgendwie anguckst, dann wäre ja da erstmal die Frage, was kann man da städtebaulich überhaupt tun, um diesen Platz so zu verändern, dass es dort zu weniger Kriminalität kommt. Es gibt da eine Architektin beim Landeskriminalamt, bei der städtebaulichen Kriminalprävention. Das wäre zum Beispiel ein Bereich, der halt ausgebaut werden sollte, wo viel mehr Leute arbeiten müssten, weil die alleine kann natürlich für die ganze Stadt Berlin nicht alles so umgestalten, dass es halt kriminalitätsfeindlicher ist. Ja. Aber wenn man sich zum Beispiel den Alexanderplatz anguckt, es gibt da zum Beispiel kein einziges Café. Es gibt da auf diesem komischen Platz kein einziges Café. Dafür gibt es aber alle zwei Wochen irgend so einen komischen Mittelalter-Oster-Apokalypse-Markt, ja. Und das ist ja echt erbärmlich, wie das da irgendwie aussieht. Der Witz ist, der Abschnitt 32 ist fußläufig 5 Minuten neben dem Alexanderplatz, weil ja alle dann immer so sagen, ja, wir brauchen dann da noch eine Wache und sonst irgendwas. Da ist direkt am Alexanderplatz eine Wache. Die sind halt nur so zugeschissen mit Arbeit, dass sie natürlich nicht dazu kommen, sich da den ganzen Tag mit dem Alexanderplatz zu beschäftigen. Und das ist halt tatsächlich, das sind dann halt so Sachen, mit denen müsste man sich dann irgendwie beschäftigen und auseinandersetzen, wenn man sich die Frage stellt, wie möchte man die Kriminalität am Alexanderplatz senken.
Ist die denn so hoch?
Ja, sie ist halt, da gibt's halt so spektakuläre Einzelfälle, wie jetzt zum Beispiel Johnny Carr oder 2014 gab's da ja, glaube ich, auch eine Messerstecherei mit Todesfolge, also zumindest in Nähe des Alexanderplatzes. Am Alexanderplatz ist natürlich viel los. Also einmal, weil du viele Touris hast, dann hast du da den riesengroßen Bahnhof und so, ja.
Jahrmarkt.
Jahrmärkte, da ist schon viel los. Also
Primark.
So, und
kommt alles zusammen.
Und wenn du jetzt da eine Videoüberwachung machst, hast du am Ende halt einfach nur Bilder. Und möglicherweise wird dir dadurch dann die Fahndung nach etwaigen Tätern erleichtert. Aber am Ende des Tages findet da ja kriminalpräventiv nichts statt. Und das finde ich ehrlich gesagt zynisch, weil da verabschiedet sich dann Politik tatsächlich von der Frage, wie beheben wir ein Problem? Und dann sagt man halt einfach offen, ja, wir wollen das Problem gar nicht beheben, aber wir stellen noch Kameras auf, dann finden wir wenigstens vielleicht ab und zu mal schneller jemanden. Dann
können wir das Problem besser beobachten.
Ja, es ist also, deswegen bin ich halt kein Freund von Videoüberwachung, weil es halt in meinen Augen halt nichts bringt, also außer den Firmen, die diese Technik verkaufen. Und ich finde, es ist auch nicht lebenswert, wenn ich das Gefühl habe, an jedem Ort, wo ich hingehe, irgendwie überwacht zu werden oder so. Das ist nicht schön. Wir hatten neulich einen Antrag im Abgeordnetenhaus, wo wir gesagt haben, dann lass uns doch mal bitte die Videoüberwachung im Land Berlin evaluieren, lieber Senat. Mach das doch mal.
Überprüfen.
Ja, überprüfen. Also nach wissenschaftlichen Kriterien. Wir haben da verschiedene Fragen formuliert. Und was richtig geil war dann die Begründung von Frank Henkel, unserem Innensenator, warum das Ganze dann abgelehnt wird. Er sagte, ja, man könne mit einer Evaluierung das ja gar nicht alles überprüfen, ob die Videoüberwachung was bringt oder nicht. Aber was er sich vorstellen könnte, wäre ein Pilotprojekt für Videoüberwachung am Alexanderplatz. Und das könnte man dann ja auch wissenschaftlich begleiten. Das hat er ohne Scheiß im selben Redebeitrag gesagt. Er hat erst gesagt, Videoüberwachung das zu überprüfen, das bringt ja nichts, das ist ja Quatsch. Aber wenn wir die Videoüberwachung am Alex einführen, dann können wir auch eine wissenschaftliche Evaluation dazu machen. Das könnt ihr dann haben, wo ich mir so gedacht habe, so, ey, was raucht ihr? Ja? Also es ist echt sehr, sehr abenteuerlich, was da alles passiert und auf welchem Niveau da eben Innenpolitik halt gemacht wird. Das ist nicht gut.
Ist Frank Henkel ein großartiger Innensenator oder der beste, den Berlin jemals hatte?
Die Frage verstehe ich jetzt nicht.
Hört sich so an, als ob er ein ziemlich guter Innensenator ist?
Naja, also er ist halt schon sehr mit seinem Amt überfordert, was halt vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass die Berliner CDU ja überhaupt nicht davon ausgegangen ist, zu regieren. Die waren ja tatsächlich alle schon im Urlaub und als dann die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und SPD platzten, mussten die halt aus ihrem Urlaub nochmal anreisen, um dann diese Koalitionsverhandlungen zu führen.
Also 2010.
Frank Henkel ist 2011. Das war Frank Henkel ist relativ kurz nachdem er Innensenator geworden ist, war der für 3 Wochen oder für 4 Wochen weg vom Fenster. Und dann hieß es, er sei krank und der Grund für die Krankheit wäre eine Hundehaarallergie gewesen. Wo ich mir so gedacht habe, naja gut, also das ist vielleicht so, in der Apotheke gibt es Cetirizin, das ist eigentlich ganz gut gegen sowas, aber egal. Also ich glaube einfach, der ist vollkommen überfordert von seiner Aufgabe und war auch vollkommen überfordert dann erstmal von den ganzen Eindrücken, die da auf ihn eingeprasselt sind. Deswegen war er dann auch erstmal 3 Wochen oder 4 Wochen weg vom Fenster. Ja, und dann hat er da halt in seiner Führungsetage so lauter Hoshis von der Jungen Union auf irgendwelche Planstellen gesetzt. Das heißt, die Verwaltung schön irgendwelche CDU-Heinis reingeballert. Und hat da in seinem Inner Circle in der Verwaltung quasi niemanden mehr aus der Verwaltung, sondern nur noch seine CDU-Heinis. Das heißt, er hatte halt auch überhaupt keinen Kontakt und Kontrolle in die Behörde hinein. Ja, und er macht da keine gute Arbeit.
Ist ja schade.
Ja, ist schade für Berlin, aber da sich die Leute ja eh nicht für Politik interessieren, ist es auch wiederum nicht so schade, weil kriegt halt eh keiner mit.
Das ist super.
Ja, ist es nicht, aber ich sag mal, man könnte natürlich schon Innenpolitik anders machen. Ja? Also weniger diesen Überwachungsscheiß, sondern mehr Prävention, mehr tatsächlich die Ursachen der Kriminalität auch bekämpfen, der Polizei die Freiräume schaffen, dass sie von der Arbeit her nicht mehr so zugeschissen ist mit so komplettem Quatsch. Ja, also dass die Polizei zum Beispiel in Berlin bei jeder Ruhestörung direkt beim ersten Mal anrücken muss. Warum müssen zwei Beamtinnen und Beamte, die am Gebrauch der Schusswaffe trainiert sind, warum müssen die dann irgendwie sagen, so mach bitte deine Anlage leiser? Warum haben wir kein Ordnungsamt, das auch 24 Stunden am Start ist und das dann halt einfach sagt, pass auf, wir sind jetzt zum ersten Mal hier und wenn ihr nochmal kommt, wenn wir nochmal angerufen werden, dann kommen halt die richtigen Polizisten und die werden dann schlecht gelaunt sein. Oder Verkehr. Ja? Polizei muss sich in Berlin um die Unfälle kümmern und das bedeutet dann, dass die immer diese Unfallprotokolle bei irgendwelchen Autounfällen oder so machen müssen. Und die arbeiten da im Grunde genommen nur für die Versicherung. Die Versicherung, die Autoversicherer sparen sich im Grunde genommen den Außendienst dadurch, dass die Polizei halt die ganze Arbeit macht. Hm. Ja, ja. So, und da bin ich dann aber schon auch irgendwie der Meinung, da muss ich jetzt als Steuerzahler, der zudem kein Auto fährt, aber über seine Steuern ordentlich die Autofahrerinfrastruktur quersubventioniert, was ja auch okay ist, da profitiere ich ja auch von. Das ist der Prenzlauer Berg. Profitiere ich ja auch von.
Zukünftiger Wähler,
ja. Aber da muss ich ja jetzt nicht noch die Polizei dafür bezahlen, dass sich die Autoversicherer einen Außendienst sparen. Das sind so lauter kleine Sachen, mit denen man aber relativ viel Entlastung schaffen könnte bei der Polizei und dann könnten die sich auch wieder auf wesentlichen Kram konzentrieren.
Könnte der zum Schluss Berliner Polizeipräsident sagen, hier, wir lassen das erstmal mit den Drogendelikten sein, das verfolgen wir nicht. Oder
das Problem, bei der Polizei ist halt immer, die kommen halt immer mit ihrem komischen Legalitätsprinzip. Ja, die kommen halt immer mit, aber wenn wir Kenntnis von einer Straftat haben, dann müssen wir ja ermitteln und so. Ja. Es gibt Delikte wie Mord und so, ja. Das stimmt das. Es gibt aber natürlich auch so andere Sachen. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, okay, warum bringt das die Polizei dann überhaupt zur Anzeige? Ja? Wenn sie weiß, dass es die Staatsanwaltschaft eh einstellt, wie zum Beispiel bei so geringfügigen Drogengeschichten, ja, wo sie da wissen die, ja okay, ich mache jetzt hier den Papierkram dafür, dass der Staatsanwalt dann das auch einstellt und so. Klar, man könnte natürlich, sagen wir mal so, eine liberalere Drogenpolitik würde der Polizei und der Staatsanwaltschaft wirklich sehr viel Arbeit wegnehmen. Das kann der Polizeipräsident nicht machen, sondern da müsste tatsächlich die Politik dann da müsste die Politik dann eine Entscheidung treffen.
Aber könnte das zum Beispiel die Berliner Politik tun? Also könnten die der Berliner Polizei sagen, hier Drogendelikte, lass die mal ein bisschen...
Nee, das geht halt von der Systematik her nicht, weil das sind halt
Bundesgesetze.
Wobei natürlich, da bin ich jetzt nicht so drin, aber das Land Berlin könnte sich natürlich, was die Frage angeht, wie könnte man hier sowas wie Coffeeshops oder so erlauben, ja? Da könnte man natürlich schon kreativer sein. Aber ich stecke da jetzt, sage ich mal, so in dem Thema, wie man jetzt lokal Drogen legalisieren könnte, nicht so drin. Das musst du halt einfach im Bund machen. Du musst dir insbesondere regulatorisch dann auch überlegen, okay, wie werden denn die Stoffe abgegeben? Ja, also weil du ja jetzt nicht, also es ist ja nicht damit getan, dass du einfach sagst, das ist jetzt legal, sondern du müsstest ja auch, sag ich mal, die Versorgungskette, die müsstest du ja auch kontrollieren und so. Im Grunde genommen, so wie bei Arzneimitteln auch. Also es läuft halt auf selbe hinaus. Es sind ja auch dieselben Substanzen. Also ich meine, Meth gab es bis 89 auf Rezept, hieß Pervitin. Ja? Ich selber nehme ein Medikament, das nennt sich Elvanse. Es ist ein Dexamphetamin. Ja? Also es ist auch exakt... Also nicht exakt dasselbe, aber es ist halt ein Amphetamin, ja. So. Und das ist halt immer der Witz, dass ich mir irgendwie so denke bei vielen Leuten, die dann so harte Drogen nehmen, ach scheiße, geht doch mal zum Neurologen, lasst euch mal ordentlich einstellen, dann kriegt ihr dasselbe Zeug in besserer Qualität für weniger Geld, ne? Aber
ist nicht so cool. Also illegale Drogen sind halt...
Ich weiß nicht, es ist halt einfach absurd, dass sich die deutsche Politik und auch die deutsche Sicherheitspolitik das leistet. Weil de facto subventionieren wir dadurch, dass wir Drogen kriminalisieren und die Konsumenten in die Illegalität drängen, quersubventionieren wir das organisierte Verbrechen. Und die machen halt nicht nur Drogenhandel, sondern die machen auch Menschenhandel und andere Sachen. Und die waschen dann das Geld, ne? Weil deine ganzen Drogenmilliarden, die musst du natürlich auch musst du ja sauber kriegen. Das heißt, sie investieren das in irgendwelche Restaurants, sonst irgendwas, die nur dafür da sind, dass da ja Geld umgeschlagen wird. Und es ist halt einfach alles so hirnrissig. Man könnte Steuern einnehmen, man könnte ja die Sicherheitsbehörden entlasten. Aber die Zeit ist halt noch nicht reif dafür.
Christopher.
Ja.
Wir kommen zum Schluss.
Ja, du wolltest jetzt noch Leser fragen.
Hm.
Oder
ich weiß nicht.
Eine gute dabei.
Wollen wir eine gute nehmen?
Eine gute?
Ah, ja.
Können auch eine schlechte nehmen.
Okay, die schlechte. Wann wirst du endlich Bundeskanzler?
2021 oder 2025.
Willst du auch eine Mauer bauen?
Ja.
Make Berlin great again.
Ja, ich habe mir überlegt, man könnte zum Beispiel um Sachsen herum.
Ja.
Also ich bin ein großer Verfechter des Sexit. Man könnte da diesen alten Plan der anarchistischen Pogo-Partei, die Jüngeren unter uns werden sie noch kennen, wiederbeleben. Und man macht den Sexit und macht dann um Sachsen so eine Mauer drum und dann können alle Faschos nach Sachsen ziehen. Ja, dann können die da Viehzucht betreiben, Ackerbau, Herrenrasse züchten und so, ja. Und also alle Leute, die dann der Meinung sind, irgendwie wir brauchen wieder einen nationalen Führerstaat, die können das dann in Sachsen tun. Und dann könnten wir auch alle Nazis in Deutschland nach Sachsen abschieben. Das fände ich persönlich ganz gut. Und dafür bräuchte man eine Mauer. Also bin ich indirekt auch für einen Mauerbau.
Und Norman fragt, nutzt du deinen Dienstwagen oder ignorierst du, dass dir einer zusteht und lässt du ihn verrosten?
Ich habe gar keinen Dienstwagen und ich habe auch nicht das Anrecht auf einen Dienstwagen, weil das Berliner Abgeordnetenhaus ja nur ein Landesparlament ist und man da auch ein bisschen an den Abgeordneten spart. Ich glaube, wir kriegen auch die zweitniedrigste Entschädigung von allen Parlamenten in Deutschland. Ich glaube, ich weiß nicht, entweder Bremen oder Hamburg ist noch niedriger oder so, aber Berlin ist schon sehr niedrig. Und wer Anrecht auf einen Dienstwagen in Berlin hat, ist der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsvorsitzende in der Fraktion. Piratenfraktion hat sich aber damals dazu entschieden, den Dienstwagen, den sie nehmen könnte, nicht zu nehmen. Dadurch haben wir dem Land Berlin 490.000 Euro gespart in dieser Legislaturperiode. Rückblickend muss ich aber sagen, war das ein Fehler, weil so ein Dienstwagen macht schon Sinn. Also wenn du so einen durchgetakteten Arbeitstag hast, zum Beispiel als Fraktionsvorsitzender, dann brauchst du den Dienstwagen nicht zum Angeben, sondern dann brauchst du den Dienstwagen, damit du, wenn du von A nach B fährst, zwischendurch auch ein bisschen arbeiten kannst. Das ist halt so ein mobiles Büro. Ne?
Du hast dann auch so einen Fahrer, oder was?
Genau, man hat dann den Dienstwagen mit Fahrer. Ja. Ja. Nee, aber Dienstwagen hat die Piratenfraktion nie gemacht. Würde ich aber, wie gesagt, jetzt auch rückblickend anders machen.
Gut, Christopher, dankeschön. Bitteschön. Wir haben jetzt doch noch 70 Minuten gemacht.
Ja.
Wir hatten uns eine halbe Stunde vorgenommen, liebe Zuschauer.
Ja.
Kommt davon, dass er wieder hier...
Ich habe noch nicht mehr über alle Überwachungsmaßnahmen geredet.
Ja, wir müssen uns ja irgendwas noch aufheben.
Irgendwas für die nächste Folge.
Ja. Jetzt ist sonst zu lang.
Ist zu lang, ja.
Und man kann da bestimmt auch die restlichen Überwachungsmaßnahmen bei dir irgendwo nachschlagen.
Im Internet. Wir haben, es gibt auf der Webseite der Piratenfraktion auch eine Broschüre, die nennt sich Inneres. Und die kann man sich da runterladen und da steht drin, was ich in den letzten 4 Jahren im Abgeordnetenhaus gemacht habe.
Was war dein größter Fehler im Abgeordnetenhaus? Während deiner Zeit im Abgeordnetenhaus.
Mein wirklich größter Fehler war diese Vetternwirtschafts-PK 2013.
Was ist da passiert?
Habe ich ein Buch drüber geschrieben. Nicht nur darüber, aber auch, denn das war wirklich ein sehr großer Fehler.
Aber was war da los? Ich weiß echt nicht.
Ja, aber das ist gut, dass du es nicht weißt. Deswegen will ich es jetzt auch nicht nochmal erklären.
Also dann googelt es bitte.
Ja.
Was war dein größter Erfolg? Oder was war das Richtigste, was du deiner Meinung nach...
Aber das ist schwierig, weil mir ja so viele Sachen gelungen sind.
Ja, aber zum Beispiel kann da ganz allgemein sein, okay, es war richtig, dass ich in den Innenausschuss gegangen bin.
Ja, das war super richtig. Was zum Beispiel ein super toller Erfolg war, ist die Gewaltschutzambulanz an der Charité. 2013 beantragt, hat jetzt mittlerweile 770 oder 750.000 Euro kriegen die jetzt im Jahr. Dort wird Leuten, die die Opfer von häuslicher oder sexualisierter Gewalt sind, sehr niederschwellig geholfen und mittlerweile auch mit einer vertraulichen Spurensicherung. Das heißt, wenn man jetzt das Opfer zum Beispiel einer Vergewaltigung geworden ist und sich noch nicht sicher ist, ob man das anzeigen möchte oder nicht, kann man trotzdem dorthin gehen und schon mal die Spuren gerichtsfest sichern lassen. Und eben dadurch dann vor Gericht größere Aussichten auf Erfolg haben, wenn man dann gegen den Täter vorgeht. Das ist eine ganz tolle Einrichtung, gab es in Berlin vorher nicht, gibt es jetzt, weil wir das beantragt haben und ich mich dafür stark gemacht habe. Das ist ein sehr großer Erfolg, über den ich mich sehr freue, der mir auch gezeigt hat, dass Oppositionsarbeit was bringt. Und worüber ich mich auch freue, ist, dass ich vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Berlins gegen die Innenverwaltung gewonnen habe, weil ich nämlich darauf geklagt habe, dass ich, wenn ich als Abgeordneter eine Akteneinsicht durchführe, ich mich dort von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleiten lassen darf. Und die Verwaltung war halt der Meinung nein und ich war halt der Meinung ja. Und ich habe geklagt und ich habe Recht bekommen und damit auch so ein bisschen Rechtsgeschichte geschrieben, weil das ist natürlich jetzt ein Urteil, auf das sich alle anderen Abgeordneten im Land Berlin für immer berufen können und worauf sich andere Abgeordnete in anderen Landesparlamenten berufen können und im Zweifelsfall sogar im Deutschen Bundestag.
So, jetzt hast du 5 Jahre wirkliche Politik hinter dir. Was empfiehlst du jungen Leuten, die jetzt auch gerade planen oder überlegen, in die Politik zu gehen, nachdem du jetzt 5 Jahre lang quasi aktiv mitgeschalten konntest? Über was sollte man sich keine Illusion machen und welche Illusion sollte man sich behalten?
Ach man, es ist mir egal, was sich die Leute für Illusionen machen oder was sie sich nicht für Illusionen machen, aber wenn man
in die Politik... Wir sind hier bei Jung und Naiv.
Wenn man in die Politik gehen möchte, dann soll man das halt einfach machen. Fertig. Dann muss man einfach sein Ding durchziehen.
Es gibt keine Formel, was man da...
Ja, nee, einfach geil abliefern.
Danke. Das war geil abgeliefert. Ciao.